redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft reden. Verblüffenderweise mit Florian Freistetter. Hallo Florian.
Und mit Holger Klein, hallo.
Und einer kurzen Nachricht an unsere HörerInnen auf Spotify. Kommt Wächter, das ist das Reich des Bösen. Draußen gibt es ein viel bunteres Podcast-Universum. Kommen wir zu den Neuigkeiten aus dem Universum.
Ja, ich frage, mal gucken. Also es gibt jede Menge Neuigkeiten. Ich wollte noch kurz nochmal alle Hörerinnen und Hörer grüßen, die bei unserem Treffen letztens in Berlin dabei waren, weil das war nett, dieses Treffen. Und das sollte man nochmal sagen, dass es nett war, dass da Leute waren. Und wenn das nächste Treffen stattfindet, dann kommt auch, denn es war nett.
Ja, es war nett. Und wir haben was gelernt. Wir haben nämlich Forschung betrieben. Ja, zum Beispiel wissen wir jetzt, also deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass man mit einem dieser Uber-Bikes, diesen Elektrofahrrädern, die man hier überall leihen kann, nicht so gut Bier in dem Körbchen transportieren kann. Das habe ich rausgefunden. Ja. Wobei es eigentlich ist nichts kaputt gegangen, das Geräusch war spektakulär, was das gemacht hat.
Ja, also das Bier war da und wir haben es auch getrunken und es gab jede Menge Waffeln und die wurden auch alle aufgegessen und irgendjemand hat dann noch Unmengen, diesen türkischen Joghurt mitgebracht und ich glaube irgendwas anderes noch, wo dann Unmengen davon rumlag. Ich habe schon wieder vergessen, was es war.
Türkischer Joghurt habe ich überhaupt nicht mitgekriegt.
Ja, dieses Ayran.
Ach so, Ayran.
Ja. Mhm. Und da war noch irgendwas, ich habe schon wieder vergessen.
Irgendwer hat Federweißen aus Literflaschen mitgebracht.
Richtig, das auch. Und dann gab es noch irgendwas, was keine Waffeln waren, aber in großen Mengen vorhanden. Aber ich habe vergessen, was es war. Es war auf jeden Fall ein netter Abend. Und wir haben dem aufziehenden Wetter getrotzt, das angeblich kommen hätte sollen. Und hatten einen netten Abend an einem komischen Ort in Berlin.
Ja, es ist tatsächlich ein seltsamer Ort, ne? So ein Unort irgendwie.
Genau, ja. Aber es war ein schöner Ort.
Jetzt zu den Inhalten dieser Sendung.
Jawohl.
Was gibt's Neues im All?
Ja, jede Menge. Ich kann mal anfangen mit einer Geschichte aus dem All, nämlich mit Weltenbrand.
Weltenbrand, ja.
Hm? Ja, das ist auch so ein schönes deutsches Wort.
Nee, ist klar. Mach mal, wie machst du das?
Der Weltenbrand, ja, also die Welt brennt, das ist ja, das kennt man eigentlich nur aus der nordischen Mythologie, wenn die Welt brennt am Ende der Welt, wenn die Götter gegen die Riesen gekämpft haben und sich alle gegenseitig abgemurkst haben, das ist dann der Weltenbrand und danach bleiben noch irgendwie zwei, wie Liv und Livrasil bleiben übrig und machen eine neue Menschheit oder irgendwie so, aber egal, darum geht's nicht, es geht um den damaligen Weltuntergang vor 65 Millionen Jahren, als die...
Also doch Ragnarök.
Ja, aber da, wo die Dinos verschwunden sind, beziehungsweise sind sie ja nicht, also sind ja nicht alle Dinosaurier damals ausgestorben und nicht nur die Dinosaurier, sondern jede Menge andere Lebewesen auch, es war ein globales Massensterben, aber die großen Dinosaurier, die sind halt die spektakulärsten Opfer dieses Asteroideneinschlags gewesen und dass da ein Asteroid eingeschlagen hat in Yucatan in Mexiko, wird so ein 10 Kilometer großes Ding vermutlich gewesen sein, was da eingeschlagen ist. Was man noch gar nicht so lange weiß, das weiß man seit den Anfang der 90er Jahre ungefähr, hat man diesen Krater wirklich nachgewiesen.
Weiß man eigentlich, wie lange das dauert, alles Leben auf dem Planeten zu vernichten? Also angenommen, so ein Ding würde heute einschlagen in Yucatan, wie lange hätten wir Zeit hier in Europa?
Also da kann ich dir gleich mal hier das zitieren, was in diesem Artikel einer der Wissenschaftler sagt, über deren Arbeit ich spreche. Und zwar sagt hier der Paläontologe Steve Pusset, keine 15 Minuten, nachdem das Rudel der T-Rex vom ersten Lichtblitz aufgeschreckt worden war, war es tot. Und wow. Das galt wohl auch für die meisten Dinosaurier, mit denen sie zusammengelebt hatten. Mhm. Die früher üppigen Waldlandschaften und Flusstäler standen in Flammen. Also es geht um Folgendes. Asteroid ist in Mexiko eingeschlagen, auf der Halbinsel Yucatan. Man hat deswegen den Krater so lange nicht entdeckt, weil man erstens lange Zeit nicht geglaubt hat, dass Asteroiden Massensterben verursachen auf der Erde. Das war etwas, was sich eben wirklich erst so in der Ende der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich durchgesetzt hat. Und vor allem, weil der Krater unter Wasser ist. Also der ist unterirdisch, den kann man quasi oberirdisch nicht sehen, den musste man dann tatsächlich, da haben mexikanische Ölbohrfirmen haben da gebohrt und dann haben sie da was gefunden. Und jetzt hat man eben neue Bohrproben genommen von dort und hat dort tatsächlich wirklich, man hat, wie tief hat man gebohrt, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber man sieht auf jeden Fall in diesen Bohrkernen, dass sich zum Beispiel schon 24 Stunden nach dem Einschlag hat sich eine 130 Meter dicke Schicht von Ablagerungen gebildet. Also da waren fast 150 Meter Zeug ist da runtergekommen. Wow. Das waren vor allem Tsunamis, die da ausgelöst worden sind, ja. Die da hier diese Sedimente hingeschickt haben. Und vor allem hat man auch Holzkohle gefunden in diesen Ablagerungen.
Das ja, ist der Hinweis worauf?
Dass die Welt gebrannt hat. Ja, also stimmt, jetzt ja. Nicht die ganze Welt wird nicht gebrannt haben, aber es war schon so, dass du hast natürlich erstmal eine wahnsinnige, du hast eine Druckwelle, du hast eine Feuerwalze, die von diesem Einschlag ausgeht und mal in unmittelbarer Umgebung, genaue Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber das wird auf jeden Fall mal so 100 Kilometer plus minus in der Umgebung wird mal alles sofort weg sein. Ja, aber dann natürlich hast du die Tsunamis, die überall rumrauschen, du hast die Druckwellen, die überall rumrauschen, die ganze Erde. Du hast natürlich auch die Feuerwelle, weiß ich nicht, wie weit die sich ausbreitet, ob die zum Beispiel bis Europa kommen. Aber was du hast, ist, du hast natürlich jede Menge Gestein, das in die Luft geschleudert wird. Ja, das heißt, wenn du dieser Krater ist 10 Kilometer tief und hat 200 Kilometer Durchmesser. Das ist viel Gestein, was da drin ist und nicht mehr drin ist, wenn da ein Krater ist, ja. Und das verschwindet ja nicht irgendwie, dieses Gestein. Also ein Teil wird halt tatsächlich pulverisiert, wird in die Atmosphäre geschleudert als Staub, aber ein großer Teil kommt auch wieder runter, weit entfernt runter, ja, weil das Zeug wirklich hoch geschleudert wird, das kommt weit entfernt wieder runter und dann erzeugt es dort wieder neue Einschläge, neue Brände. Die Atmosphäre heizt sich enorm auf durch das ganze Zeug, das überall runterkommt. Das heißt, es wird dann schon überall auf der Erde Brände gegeben haben und einen Teil davon hat man jetzt eben tatsächlich in diesem Bohrkernen nachgewiesen. Also man hat wirklich gezeigt, dass das wirklich schon unmittelbar nach dem Einschlag war die Welt im Arsch.
Ja, und seitdem haben wir keine Bäume mehr.
Ja, ein paar schon noch.
Nein,
aber
es gibt keine Bäume mehr.
Ach nicht?
Es gibt auf der ganzen Welt, kennst du diese Verschwörungstheorie etwa nicht?
Ich glaube, ich habe mal eine Waage davon gehört.
Es gibt keine Wälder. Es gibt keine Wälder-Verschwörungstheorie. Die nicht sonderlich groß ist, also die Verbreitung ist noch nicht so groß, vielleicht können wir jetzt dazu beitragen, dieses Wissen, das alte verschollene Wissen weiterzutragen. Also es gibt eine Verschwörungstheorie, die sagt, es gibt überhaupt keine Wälder auf der Erde, sondern eigentlich ist das, was wir für Wälder halten, sind nur Gebüsche.
Okay.
Ja, und Bäume sind eigentlich viel, viel größer gewesen. Was man an bestimmten versteinerten Formationen erkennen kann, also so Felsen, Berge, die auf den ersten Blick aussehen wie Baumstümpfe.
Okay.
Zack. Bewiesen.
Aber ich überlege gerade, ob es einen botanischen Unterschied zwischen Baum und Gebüsch erstmal gibt.
Weiß ich nicht, aber ist diesen Hirnis doch auch im Prinzip egal.
Ja, oder? Ja, man muss mal gucken, was man an konkreten Informationen rausziehen kann. Also vermutlich, wenn Botanikerinnen oder Botaniker zuhören, dann sagt uns bitte den Unterschied zwischen Baum und Gebüsch. Ist auch durchaus wichtig, falls ihr mal irgendwo im mittelalterlichen England rumrennt und die Ritter von Niesagen trefft, dann müsst ihr wissen, ob ihr ein Gebüsch oder einen Baum anschleppt.
Das stimmt, ja.
Und und ich überlege auch gerade, ob tatsächlich, ich weiß, dass zumindest früher Farne, also Bäume, es gab ja tatsächlich mal eine Welt ohne Bäume, ja, also Bäume sind noch relativ jung,
erdgeschichtlich gesehen. Das ist der Beweis. Gesehen.
Also ich glaube, zu Dinosaurierzeiten, glaube ich, gab es tatsächlich keine Bäume im heutigen Sinn, sondern wirklich so von riesige Farne, also Farne so groß wie Bäume, mit Stämmen wie Bäume. Aber
na gut, wir reden über, 65 Millionen Jahre, ne?
Ja.
Da kann sich ja dann zwischenzeitlich schon mal der ein oder andere Baum entwickeln.
Nee, natürlich, aber also eine Welt ohne Bäume ist möglich.
Sehr schöner Sendungstitel.
Und aber wie gesagt, ja, ob das ich glaube schon, dass das, was rumsteht, Bäume sind und dass Berge keine Bäume sind.
Jetzt habe ich ja eben Spotify gedisst, ne?
Ja.
Ein Vorteil hat dieses Ding oder eine interessante Sache, du kriegst ganz witzige Statistiken daraus. So zum Beispiel kriegst du auch gesagt, von wo aus die Leute dich gehört haben. Und anscheinend haben wir mindestens eine Hörerschaft, sowohl in Australien als auch in der Dominikanischen Republik.
Na, guck an. Ja?
Wir grüßen freundlich. Meldet euch doch mal. Wer seid ihr denn?
Ja, Dominikanische Republik, da ist das Wetter besser als hier vermutlich.
Ist das Wetter schlecht? Bei mir ist das Wetter super. Also es ist halt kalt.
Ja, es ist halt so herbstlich ist es, aber Ich habe tatsächlich meinen Sternengeschichten-Podcast jetzt auch auf Spotify mal angemeldet, um zu sehen, wie das funktioniert.
Ja, genau, deswegen habe ich das mit uns hier auch gemacht. Ja.
Genau, ich klicke jetzt gerade mal drauf hier auf die, wo ist denn hier die Statistik? Hier, Starts, Streams.
Das zeigt mir gar nicht an. Jetzt hast du wahrscheinlich irgendwie fünfstellige Zahlen und dann muss ich weinen.
Nein, um Himmels Willen. Das ist ja erst seit, ich glaube, wenn ich jetzt hier auf All Time nehme, ich weiß auch gar nicht, was Starts und Streams, was da gute Zahlen sind. Also ich momentan, denke, der ist seit 2 Wochen da oder sowas und das sind 5000 Starts.
Immerhin.
Bis jetzt. Aber ich wollte jetzt mal nicht nach Land schauen.
Mit unserem Quatsch hier sind wir da wesentlich länger da. Ich weiß leider nicht, wie lange und wo man das rausfindet. Und es sind gerade mal 4.481 Starts. Und Starts heißt nur, jemand hat draufgeklickt und dann sofort wieder weggeklickt.
Also Streams habe ich 4.159.
Ja, nicht schlecht. Siehst du?
Ich sag ja, aber Land, also gut, ländermäßig, geografisch ist noch Luft nach oben. Das sind nur 9 Länder bis jetzt in der Wertung. Und zwar auf Platz 1 logischerweise Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann kommt Frankreich, also das ist dann schon, wir sind bei Platz 4 schon bei 5 Streams, ja. Also Frankreich 5, Australien 3, USA 3, Thailand 2, Indien 1 und Dänemark 1.
Ist ja ein Ding.
Ja.
Jetzt bin ich neidisch, lass uns über Dinge reden. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Optimisten länger leben.
Echt?
Ja, und zwar objektiv länger leben. Die werden älter als pessimistische Personen und erleben häufiger ihren 85. Geburtstag als die, die schlechte Laune haben. Wie genau da der Zusammenhang ist, haben sie allerdings nicht rausgefunden. Aber was sie sich angeguckt haben, sind Langzeitstudien mit über 70.000 Probanden. Interessanterweise 69.000 Frauen, also 69 und ein paar zerquetsche und 1.500 Männer. Und ich war ganz lustig, so ja, egal, kommen Männer.
Wie finden die raus, ob man optimistisch oder pessimistisch ist?
Tatsächlich durch Befragungen. Also am Anfang des Tests, also ich weiß nicht, was das für eine Studie waren, also es waren andere Langzeitstudien. Es gibt ja immer sowas wie hier sozioökonomisches Panel und sowas, was sehr lange hinguckt. Und die haben am Anfang dieser Studien irgendwann mal ihre Einstellung beschreiben müssen oder überprüft und sich optimistisch oder pessimistisch eingeschätzt und haben so Störvariablen rausgerechnet, Gesundheitszustand, Ernährungsweise, Alkoholkonsum und sowas. Und selbst wenn du diese Störvariablen rausrechnest, kommt bei rum, dass die optimistischsten eine um 11-15% längere Lebensdauer hatten.
Ich frage mich gerade, ob das quasi so eine binäre Auswertung ist oder ob es da, weil eigentlich müsste es ein Kontinuum sein. Also ich bin mal, wenn ich irgendwie was gewisse Dinge angeht, sehr pessimistisch, andere optimistisch. Mal denke ich mir, oh Gott, mein Leben kriege ich nie auf die Reihe. Und dann denke ich mir wieder, ach, alles ist cool, alles läuft super, das wird hervorragend. Also ich frage mich, ob es da so ein in der Disziplin wirklich ein Maß gibt, wo man wirklich sagen kann, okay, hier Optimismus-Score oder Pessimismus-Score oder wie das da, vermutlich werden die werden auch nicht blöd sein, die werden schon wissen, was sie tun, aber mich würde interessieren, wie sie es tun.
Also ich denke schon, dass es sich binär ausdrücken lässt, weil bei aller depressiver Verstimmung, die man gelegentlich mal hat oder sowas, oder bei aller überschwänglichen Freude, die man dann auf der anderen Seite vielleicht mal hat, ich glaube schon, dass es sich so eine Grundtendenz erkennen lässt und ich würde sagen, du bist auf jeden Fall ein optimistischer Mensch. Weil Optimismus äußert sich ja auch in so Sachen wie, ich mach das jetzt einfach mal. So, also der Pessimist, der fängt ja gar nicht erst an zu handeln, weil er davon ausgeht, dass seine Handlungen keinen Sinn mehr geben.
Aber ist das Optimismus und Pessimismus oder sind das andere Eigenschaften? Weiß gerade nicht. Aber wer auf jeden Fall, ich hab auf jeden Fall eine Geschichte von Optimisten und Pessimisten, die gut dazu passt. Denn vor einigen Wochen muss es sehr, sehr optimistische Kriminelle gegeben haben, die sehr, sehr pessimistische Wissenschaftler zurückgelassen haben.
Jetzt bin ich gespannt.
Die hast du sicherlich mitbekommen, die Geschichte. Es geht um etwas, was in oder unter Eckernförde stattgefunden hat. Und zwar ist es Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel passiert. Mhm. Ja, die haben dort das getan, was sie tun, nämlich den Ozean erforschen und haben dabei ein sogenanntes Unterwasser-Observatorium benutzt. Also im Prinzip 800 Kilogramm schwere Messstation mit allem möglichen Zeug, wiegt eine halbe Tonne und steht in der Eckernförder Bucht in 22 Meter Tiefe.
Ich denke, die am wiegt 800 Meeresboden.
Kilo. Mehr als eine halbe Tonne.
Ja,
also. Und ist in 22 Meter Tiefe am Boden der Eckernförder Bucht. Mhm. So, und die ist weg.
Ja, doch, das habe ich am Rande mitgekriegt.
die hat irgendwie, die ist halt einfach weg. Ja, also die wollten halt irgendwie nachgucken. Also das ist halt die haben halt keine Daten mehr bekommen davon. Also die messen halt irgendwie so Temperatur und Salz und Sauerstoff und Nährstoff und so weiter. Und wird auch natürlich ein Stromkabel führt dahin. Ja, ist seit 2016 da und jetzt weg. Und man weiß nicht, warum.
Man weiß auch nicht, ob die von alleine abgegangen ist oder ob russische Geheim-U-Boot.
Nee, also sie gehen davon aus, dass es tatsächlich irgendwie sowas, also natürliche Ursachen wie ein Sturm, Strömung oder irgendwelche Meerestiere, dass das eher nicht der Fall ist. Weil erstens mal, wie gesagt, das Ding wiegt 800 Kilo.
Ja.
Das ist, da musst du dich schon anstrengen, wenn du das weghaben willst. Und dann natürlich hängt der, das ist ja nicht irgendwie so mit einem, hier mit diesem Laptop-Kabel, was das irgendwie von selbst abgeht, angeschlossen, sondern ja, da hängt ein massives Kabel dran, das ja, du also irgendwie wegtun musst. Und ja, die haben jetzt nur noch dieses Anschlusskabel, ein bisschen zerfasert, haben sie gefunden und sonst nichts mehr. Und sie haben keine Ahnung, sie haben es jetzt bei der Polizei angezeigt, haben geguckt, ob da irgendwelche Schiffe, da dürfen auch keine, weil da ist auch irgendwie, der genaue Standort ist auch öffentlich nicht bekannt. Natürlich geben sie das nicht, das steht jetzt nicht im Internet, wo das Ding rumsteht. Da ist eigentlich auch Sperrgebiet, also da dürfen auch Fischerboote nicht rumfahren und so weiter. Sportboote, Berufsschiffe, das ist irgendwie alles Sperrgebiet, also nicht wegen der Station, sondern generell vermutlich aus irgendwelchen umwelttechnischen Gründen ist das Sperrgebiet. Also da darf eigentlich keiner fahren. Ja, wir haben keine Ahnung, wissen nicht, wo es hin ist.
Also werden wir gucken, in welchem Land demnächst Forschungsergebnisse auftauchen, die nur von so einer Station erzeugt werden können.
Ja, ich frage mich gerade, weil wenn das ist halt irgendwie, ich meine, die Anlage hat einen Wert von 300.000 Euro. Das ist jetzt nicht so, wo du sagst, das wo du einen Kinofilm machst, irgendwie der große Überfall oder sowas, weil da wirst du ausgesorgt fürs Leben. Und ja, es ist mysteriös. Also wie gesagt, sie gucken jetzt, hofft auf Hinweise der Bevölkerung, schreiben sie, weil da ein Campingplatz in der Nähe ist. Vielleicht hat da jemand was gesehen. Am Morgen des 21. August, wo das Ding abgekommen ist. Ja, aber die ist halt jetzt weg. Und das müssen halt, wenn es wirklich tatsächlich irgendwie Menschen waren, dann müssen die halt schon, weil irgendwie so eine, ja, der Messstation vom Meeresboden zu klauen, da musst du schon ein sehr optimistischer Dieb sein, wenn du dir das vornimmst.
Ja, vor allen Dingen wahrscheinlich auch ziemlich bescheuert, weil, wie du sagtest, das Ding hat einen Wert von 300.000 Euro. Die Mühe macht man sich, dann klaut man noch ein paar Kanaldeckel und geht damit zum Schrott hin.
Ja, also wirklich, ich überlege gerade, du kannst es ja nicht mal irgendwie, gibt doch keinen Schwarzmarkt für Unterwasserobservatorien.
Na, wer weiß.
Oder irgendwie der Materialwert ist ja vermutlich auch nicht nichts drin oder so weiter. Also das ist dann wirklich, also das ist
eine sehr mysteriöse Geschichte. Sowas passiert ja häufiger, ne? Es gibt ja dieses, wie heißt denn dieses weltweite Bojennetzwerk?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ach Gott, es ist ewig her, dass ich dazu meine Sendung gemacht habe. Es gibt halt so ein Netzwerk von Bojen, die einfach irgendwie Strömung, Wassertemperatur und sowas alles überwachen. Die werden halt einfach ausgesetzt und strömen so durch die Ozeane und gehen halt mit den globalen Meeresströmungen, wandern die halt so mit und ab und zu werden sie halt mal eingesammelt, repariert und weiß der Geier was. Und ich weiß gar nicht, wie viel das, 50 oder 80 oder wie viel davon unterwegs sind. Nee, ich müsste lügen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls erzählte mir damals der Forscher, ich glaube, es war sogar auch am Geomar, dass manchmal die Dinger geklaut werden. Und das würde man dann daran erkennen, dass die Boje in einer geraden Linie auf die Küste zufliegen.
Ja, aber gut, die kann man immer noch sehen. Da kann man sagen, okay, wenn da irgendwelche Besoffene mit dem Segelboot durch die Gegend fahren, denken sich, ach, jetzt nehmen wir die Boje mal mit. Ja. Aber wenn das Ding ist ja 20 Meter tief unter Wasser. Das kannst du ja nicht mehr was versehen irgendwie klauen. Das ist echt
absurd.
Ja, also
ich bin mal gespannt, wie die Auflösung davon ist. Hoffentlich gibt es eine.
Also falls jemand aus der Hörerschaft was gesehen hat.
Ja, oder das Ding hat.
Ja, oder das Ding hat. Dann
hast du auf eBay geguckt.
Ja, schickt uns ein Foto mit der Tageszeitung daneben.
Dann machen wir euch berühmt. Hast du vom Bananensterben gehört?
Wir haben ja schon drüber geredet.
Genau, das hatten wir schon.
Vor Ewigkeiten, vor Jahren. Und jetzt anscheinend, jetzt sterben sie wieder.
Es kommt wieder, beziehungsweise weitet es sich aus. Also es gibt zwei Probleme. Das eine Problem kennen wir alle, das ist die Erderwärmung. Die setzt natürlich aller Landwirtschaft zu. Und es gibt einen Killerpilz, steht in den Anreißern. Das Ding nennt sich, wie heißt er denn? Wo ist er denn? Es ist ein Schlauchpilz. Ja, irgendwo habe ich, die Krankheit heißt Panama-Krankheit. Mhm. Der Pilz befällt die Pflanze, macht die Wurzeln kaputt und die verkümmern dann. So, das ist nicht das erste Mal, das wusste ich auch nicht. Also unsere Banane übrigens, die wir essen, ist von der Sorte Cavendish. Genau, es gibt ja, über 1000 Bananensorten, war mir auch nicht klar, dass es mehrere gibt, war mir klar. Also wir essen Cavendish. Das Ganze ist schon mal passiert und zwar mit einer Bananensorte, die Gros Michel hieß. Da sind die Plantagen auch von Pilzbefall befallen worden und alle Bananen waren kaputt. Und das Ganze passiert halt auch mit der Cavendish. War bisher eher so ein, also es ist schon passiert, man konnte das messen und sehen und so, aber war bisher eher so ein Randphänomen. Aber mittlerweile ist das Ding über Afrika, den Nahen Osten, hat sich ausgebreitet und in Südamerika ist Mitte August dieser Pilz angekommen. Tropical Race 4 heißt das, was da ausgebrochen ist in Kolumbien. Es gibt kein Fungizid, also kein Pilzmittel dagegen. Was es aber gibt, ist eine Sorte transgene Bananen. Die sind nicht komplett resistent, aber resistenter gegen Tropical Race, also gegen diesen Pilz. Jetzt kannst du ja mal versuchen, den Leuten Genbananen zu verkaufen. Ja. Das heißt, ich vermute mal, dass die Bananen sterben und dann müssen wir mal gucken, was die nächste Sorte ist, die wir dann 20 Jahre lang futtern können, bis der Pilz sich die vorgenommen hat. Was ich in dieser ganzen Geschichte total kurios fand übrigens, weißt du, wer der weltgrößte Bananenproduzent ist?
Oh, das, ich glaube, ich habe das schon mal gehört und mir gedacht, das ist seltsam, aber dann habe ich es wieder vergessen. Was könnte das sein?
Indien.
Indien, okay.
Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, ne, weil so Bananenrepublik verbindet man ja immer mit Mittel- und Südamerika. Aber Indien hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, schnell noch Bananen essen gehen.
Genau, ess Bananen, die sind gut und gesund.
Viel Kohlenhydrate allerdings.
Genau. Ja, etwas, was noch verschwunden ist und wo wir quasi das Jubiläum des Verschwindens feiern, was ich gedacht habe, da könnten wir auch mal drüber reden. Weißt du, was 2009 passiert ist? Am 1. September 2009.
Nee.
Da ist die gute, schöne, alte Glühbirne verschwunden.
Ach Gott, ich erinnere mich, wo sie alle, wo die ganzen bekloppten Strom gelaufen sind, dass das jetzt der Untergang des Abendlandes wäre, weil sie ihre albernen Kronleuchter nicht mehr mit,
Ja, also das ist, bis jetzt gerade zum 10-jährigen Jubiläum sind einige Artikel erschienen. Ja. Hab ich gedacht, da kann man auch mal drüber reden und das ist ja, wenn es interessant, da sind ja auch wieder, ist ja die böse EU, da gibt es ja ganz viele böse EU-Mythen. Also die hat ja nicht, also Glühbirnen, also, und bitte schreibt mir nicht, ich weiß, das heißt nicht Glühbirne, ich weiß, das ist, aber ist egal.
Das heißt Lampe Glühbirne, und das,
ja,
wo die Lampe
Leuchtmittel
drin ist, ist die
und so weiter. Aber genau. Glühbirne, ja. Glühbirne. Also die EU hat nicht die Glühbirne verboten, sondern einfach gesagt, wir verbieten jetzt alle Leuchtmittel, die die Energieeffizienzklasse, keine Ahnung, irgendwas was Absurdes wie F oder G oder sowas haben. Also wirklich das ganz, ganz fiese Energieverschwendende.
Ja, Glühbirnen waren halt Heizungen, das hat ja wenig mit Lichterzeugung zu tun
die gehabt. Haben, ja, 5% der Energie wird Licht. Ja. Aber die EU hat gesagt, alles, was irgendwie so viel Energie verschwendet, was da drunter fällt, ist verboten und da sind halt diese Glühbirnen mit drunter gefallen. Und jetzt ist eine interessante Frage. Das fand ich dann nämlich tatsächlich interessant, ob das was gebracht hat, ja, weil man hat das ja quasi gemacht, weil man was erreichen wollte, nicht um die Bevölkerung zu ärgern. Ja, und das habe ich jetzt hier, ich habe jetzt 2-3 Artikel gelesen und da stand im Wesentlichen das Gleiche drin. Umweltbundesamt hat gesagt, also die offizielle, also das volle Einsparpotenzial wird erst nächstes Jahr erreicht, also 2020, aber tatsächlich ist jetzt schon zwischen 2008 und 2015 ist der Stromverbrauch für die Haushaltsbeleuchtung von 12,2 Terawattstunden auf 9,3 Terawattstunden zurückgegangen. Das heißt, man hat das Sparziel, das man erreichen wollte, im Wesentlichen erreicht. Man hat tatsächlich rund 30% an Energie hat man eingespart und pro Jahr werden jetzt durch diese Maßnahme von der EU 15 Millionen Tonnen weniger CO2 quasi freigesetzt.
Ja,
also das super. Ist tatsächlich das, und was man...
Was es mit Sicherheit auch gebracht hat, ist die Entwicklung von LED vorangetrieben.
Allerdings.
Weil wenn dieses ganze Geheule wegen der Energiesparlampen, die ja nun wirklich ein unangenehmes Licht, zumindest für uns Westeuropäer machen, ich glaube, wenn wir nicht gezwungen gewesen wären, uns um was zu kümmern, was ein angenehmeres Licht macht, wäre LED noch lange nicht bei IKEA.
Tatsächlich, das wird auch in diesen Artikeln entsprechend erwähnt, dass die Entwicklung der LEDs dadurch einen großen Anschub bekommen hat, was dann natürlich wieder andere Auswirkungen hat. Ja, also dadurch, dass die LEDs dann wieder sehr viel mehr sind, werden sie auch mehr eingesetzt. Und natürlich ist, also das ist jetzt nicht diese Einsparung durch die Beleuchtung, die wird anderswo wieder aufgefressen. Ja, weil seit 2009 hat sich ja noch mehr geändert. Ja, seit 2009 haben alle Handys, haben alle iPads und rumstehen und so weiter. Und die verbrauchen natürlich, die haben die die ganze Einsparung durch die Beleuchtung längst aufgefressen und schon drüber weg. Also es ist zwar gut, wenn wir halt jetzt bei der Beleuchtung Strom sparen, aber man könnte durchaus jetzt sich überlegen, wo man woanders nochmal Strom sparen kann. Aber jetzt um diesen Mythos nochmal, das tatsächlich hat das, was diese EU-Maßnahme gesagt hat, was erreicht werden soll, das ist auch erreicht worden.
Sehr gut.
Ja.
Wo wir bei CO2 sind, das fand ich eine wirklich beeindruckende Meldung. Schottische Wissenschaftler, und du merkst, ich habe schottische gesagt.
Jawohl.
Nicht britische, weil wer weiß, ne? Je nachdem, wann man diese Sendung hört, haben festgestellt, dass die Tropen weniger stabile CO2-Senken sind als gedacht.
Okay.
Also, ne, haben ja gesagt, so, ja, grüne Lunge und so, ne? Also, tropischen Regionen binden halt sehr viel CO2 durch Pflanzenwachstum und sowas. Wo das stimmt, ist Südamerika, Australien und Asien. In Afrika aber nicht. In Afrika haben die Tropen eine negative CO2-Bilanz. Warum, wissen sie nicht so genau. Haben gedacht, ah, vielleicht, weil es hier so oft brennt. Haben dann den CO2-Kreislauf mit den Waldbränden abgeglichen, haben festgestellt, nö, von Brennen kommt es nicht. Eventuell, da sind sie sich aber auch noch nicht ganz sicher, liegt es daran, dass sie da große Dürren haben. Wissen es aber eben nicht, weil sie nur 2 Jahre Daten angucken konnten bisher. Das heißt, die müssen längere Messreihen machen, bis sie sich festlegen können oder zumindest eine gröbere oder feinere Ahnung davon haben, was da tatsächlich passiert. Also warum die Tropen nicht so geil sind, wie wir immer denken.
Ja, die Tropen sind schon geil, aber...
Aber eben nicht als CO2-Senke, weil das ist ja in Zeiten des Klimanotstandes ist ja letztendlich jedes Thema eins, was auf CO2 angeguckt werden muss. Und da direkt im Anschluss, kanadische Wissenschaftler haben festgestellt, Schmelzwasser ist eine super CO2-Senke.
Okay.
Weil Flüsse, Seen und so weiter ist sehr viel organisches Material drin, so Viecher, die verrotten, die setzen CO2 frei, nix gut. So. Schmelzwasser ist aber nährstoffarm. Da ist praktisch nichts drin, außer mineralische Stoffe. Ja, so. Und was passiert, wenn du Mineralien, also wenn du Stein, fein gemahlenen Stein in Wasser ausbringst, ist, dieser Stein verwittert. Die Calciocarbonate werden mit CO2 zusammen dann zu Calcium und Kohlensäure und sowas kommt dabei rum. Also die verwittern und die Verwitterung zieht CO2 aus der Atmosphäre tatsächlich so richtig raus. Da habe ich auch Hinweis auf einen anderen Podcast. Ich habe eine sehr interessante Sendung aufgenommen mit einem Forscher vom Geomar, Andreas Oschlies heißt er, der forscht an Climate Engineering. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast.
Und ich noch nicht, glaube ich.
Der hat halt ernsthaft beforscht Szenarien, mit denen wir mit unserem CO2-Ausstoß einfach so weitermachen können wie bisher. Ja. Und da drin ist eben auch Verwitterung. Und das hält er zum Beispiel für eine der besten Möglichkeiten, CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Weil wenn du Steine zermahlst und ins Meer kippst, die da verwittern, CO2 binden, scheint es zumindest in deren Forschungsergebnissen bisher keine Auswirkungen auf das maritime Ökosystem zu haben. Und es verwittert halt einfach, lagert sich unten ab und liegt dann unten rum. Sehr geil. Ich habe ihn dann gefragt, wie viel Stein das sein müsste. Und er sagte, naja, wenn wir mit unserem CO2-Ausstoß genau so weitermachen wollen wie heute, müssten wir pro Jahr 2-mal die Gesteinsmasse des Matterhorns mahlen und ins Meer streuen. Fand ich irgendwie ganz cool. Na, jedenfalls sagten diese Forscher mit dem Schmelzwasser, dass sie bis Mitte des Jahrhunderts damit rechnen, dass das Schmelzwasser CO2 bindet, und zwar sehr gut und sehr viel. Dann allerdings sind die Gletscher weg.
Ja.
Und dann ist auch diese CO2-Senke Geschichte gewesen. Ich empfehle dir dringend die Sendung mit Andreas Oschlies. Ja, das ist sehr, sehr spannend.
Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn es um diese ganzen Climate Engineering Sachen geht und so weiter. Man, da gibt es ja noch mehr Sachen, die erzählt werden, von wegen irgendwie hier, wie viele Partikel in der Atmosphäre ausbringen.
Nee, so einen Scheiß macht der überhaupt nicht. Also da ist der weit entfernt von. Also Chemtrails ist nicht sein Thema.
Nee, nicht Chemtrails, du weißt, es gibt ja irgendwie sehr aber es sind quasi zwei Probleme, die ich habe, oder zwei skeptische Ansätze, die ich da habe. Weil einerseits halt natürlich eben dass ich mir nicht sicher bin, ob man das wirklich so genau sagen kann. Weil wir sehen ja gerade, wie extrem komplex es ist, wenn man anfängt, hier mit der Atmosphäre rumzupfuschen. Ja, und wenn wir da jetzt quasi das, selbst wenn wir es quasi gezielt machen, die Frage ist, ob wer weiß, was da noch alles passiert, mit dem wir jetzt nicht rechnen. Und ob wir da nicht mehr Scheiß bauen, als eh schon der Fall ist, das ist das eine. Das andere, will man eine Methode entwickeln, durch die wir so weitermachen können wie bisher?
Ich fürchte, wir müssen eine Methode entwickeln, durch die wir so weitermachen können wie bisher, weil guck dich um. Wir sind ja alle nicht willens, irgendetwas an unserem Alltagsverhalten zu ändern. Und mit alle meine ich weltweit. Greta Thunberg hin oder her. Also, ja, ne, klar, so einzelne, was weiß ich, ich fliege nicht mehr, solches Zeugs, aber das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und politisch scheint sich da ja überhaupt gar nichts zu tun. Ich meine, ständig kommt das Klimakabinett zusammen und alles, was passiert ist, CO2-Emissionen der Bundesrepublik steigen und steigen und steigen und wären längst peinlich groß oder noch peinlicher groß, wenn die DDR nicht dazu gekommen wäre, deren Industrie einfach mal abgewickelt wurde, was dann da draufgeschlagen worden ist.
Tja.
Also das, ja. Ich fürchte, dass wir da gar nicht drum rumkommen. Und wir haben auch geredet über CCS, also Carbon Capture and Storage. Es ist insgesamt, fand ich das ganz überzeugend, was er erzählt hat. Ja, musst du mal gucken. Ja,
ich fass mir an. Dann erzähle ich was ganz, ganz anderes. Und zwar, wie gut ist denn dein, wie gut sprichst du indoeuropäisch?
Das ich, weiß ich nicht. Ich gesagt, welche Sprachen sind das?
Ja, eigentlich alle. Also, es ist ja dieses Indo-Europäisch, beziehungsweise Indo-Germanisch, hat man früher noch dazu gesagt. Das ist ja quasi so diese Ursprache. Also, eigentlich nicht die Ursprache, sondern eine Ursprache im biblischen Sinne oder sowas gibt's ja nicht. Aber tatsächlich eben eine Sprache, die heißt deswegen Indo-Europäisch oder Indo-Germanisch, weil sie halt tatsächlich du im Indischen sowohl also Sprachen aus dem asiatischen Raum als auch Sprachen aus dem europäischen Raum dann verwandt sind. Ja, also die meisten, der ganze germanische, romanische Sprachen, die gehören da alle zu. Das indische, das Sanskrit gehört dazu, Latein kommt davon. Also das ist halt wirklich schon uralt. Also das hat sich alles daraus entwickelt. Und man geht davon aus, dass es da eben auch ein tatsächlich eben ein, dass das, was jetzt mit dem entsprechenden Volk zu tun hat, dass sich halt dann da vor weiß ich, 7000 vor, 6000 vor oder sowas, halt dann da ausgebreitet hat und halt die Wörter mitgebracht hat oder ihre Sprache mitgebracht hat und sich dann eben entsprechend verändert haben. Und die Sprachwissenschaft findet es halt raus, indem du guckst, wenn du jetzt Wörter hast, wirklich so Wörter, die halt wirklich fundamental sind, so quasi Vater, Mutter, Holz, Feuer, Stein, Axt, also wirklich was, wo du sagst, okay, jeder, der da irgendwie, das braucht wirklich jeder, dann wirst du feststellen, dass diese Wörter alle wie so eine verwandt sind, ja. Also, dass die wirklich alle gleich klingen, die gleiche Wurzel haben und deswegen vermutlich auch aus der gleichen Ursprache stammen müssen. Und man, es gibt keine indoeuropäischen Dokumente oder sowas. Das ist wirklich eine Sprache, die komplett aus dem, was wir aus den dokumentierten Sprachen kennen, rekonstruiert worden ist. Die Sprachwissenschaft, das ist zwar wahnsinnig interessant, da gibt es auch ein paar sehr coole Bücher, aber was jetzt rausgefunden wurde, tatsächlich, es waren Wissenschaftler aus dem indogermanischen Raum vermutlich.
Indogermanische Wissenschaftler haben festgestellt. Nee,
ich glaube, es waren tatsächlich Österreicher, das können wir nicht immer sagen, indogermanische. Nein, also es sind tatsächlich, ich glaube hier einerseits sind es Medizinerinnen und Mediziner, weil da DNA-Analysen mit dabei waren. Es wurde jetzt nämlich probiert herauszufinden, wo kommen denn die her? Also wenn man davon ausgeht, da waren mal irgendwo Leute, die haben dieses Indogermanisch gesprochen und dann haben die sich ausgebreitet und dann halt quasi so die Grundlage für die heutigen Sprachen gelegt. Die Frage war immer, wo genau kommen die her? Und da gab es zwei konkurrierende Hypothesen, nämlich einmal die sogenannte anatolische Hypothese, die gesagt hat, dass halt quasi dieses Urvolk, das diese Sprache gesprochen hat, eben aus der heutigen Türkei kommt.
Ja gut, das ist, was Erdogan erzählt, ne?
Und das, ja, die hat schon noch ein bisschen mehr seriöse Sachen, man sich halt dann quasi nach Osten und nach Westen ausgebreitet hat. Oder, und das zweite ist die Steppenhypothese, nämlich dass die halt quasi so Hirten waren, die irgendwo da aus der asiatischen, eurasischen Steppe gekommen sind und dann halt so langsam Richtung Westen gewandert sind und auch ein Stückchen Richtung Osten, so in Richtung Indien. Und man hat nicht genau gewusst, also man hat natürlich jede Menge archäologische Funde, die du dann nehmen kannst, um solche Wanderbewegungen zu dokumentieren. Aber natürlich kann man jetzt auch viel mit DNA machen, ja. Mhm. Und das haben jetzt Wissenschaftler gemacht, unter anderem aus USA, aber auch einer aus Wien. Und die haben jetzt untersucht mit Untersuchung von DNA, wie jetzt quasi so die Bevölkerungsgruppen so von um 10.000 Jahre.
Wanderungsbewegung.
Genau. Ja. Und das hat man jetzt, man hat jetzt nämlich auch ein neues Grab gefunden, eigentlich ein altes Grab, und hat in unter den Hängen des Zungarischen Allertau.
Zungarischer Allertau.
Ja, das ist ein Gebirge, liegt im Osten von Kasachstan an der Grenze zu China.
Von Zungarn.
Mhm. Genau, also zwischen Kasachstan und China liegt das. Und da gibt es die Ausgrabungsstätte Dali und 5000 Jahre alt, glaube ich. Und da haben die Leute dann eben DNA gefunden, die sie untersuchen konnten und das mit anderen DNA-Sachen kombiniert und so weiter. Und die 524 noch nie untersuchte Individuen und alles sequenziert und verglichen mit archäologischen, historischen, sprachlichen Informationen abgeglichen und so weiter und sind jetzt tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass die anatolische Hypothese tot ist. Ja, also das funktioniert
nicht. Nimm das, Recep.
Ja, also Sie sagen hier, wieder ein Zitat der beteiligten Forscher, David Reich von der Harvard Medical School. Wir können eine Ausbreitung von Bauern mit anatolischen Wurzeln nach Südasien ausschließen. Hm. Ja, also das ist, die Analyse zeigt vielmehr, dass eben diese ganzen Sprachen, also das Baltoslawische, das Indo-Iranische und so weiter, also dieser ganze westliche Teil der Sprachfamilien und der zugehörigen Menschen, wirklich von Steppenleuten stammt, die sich vor 5000 Jahren aufgemacht haben und immer weiter Richtung Westen gewandelt sind und dann sind ein Teil davon wieder zurück nach Osten gewandert und so kam dann die Sprache dann eben auch nach Osten.
Hattest du auch gerade im Kopf diese Szene aus der Feuerzangenbowle mit den Ostgoten und den Westgoten?
Nein, hatte ich eigentlich nicht, aber Gotisch gehört auch zu der Sprache dazu.
Französische Wissenschaftler haben sich auch Sprache angeguckt, und zwar die Sprechgeschwindigkeiten. Am schnellsten sprechen Japaner und Spanier, die haben ungefähr 8 Silben pro Sekunde. Am anderen Ende sind die Thailänder und die Vietnamesen, die haben nur 5 Silben pro Sekunde. Deutsch und Englisch sind auch eher langsam unterwegs, also so 5, 6 Silben. Jetzt haben sie sich gedacht, wenn die schneller sprechen, dann übermitteln die ja wahrscheinlich auch mehr Informationen. Mhm. Stellt sich raus, nein.
Klar, natürlich sind das ja ineffiziente Sprachen.
Das sind sehr ineffiziente Sprachen, genau. Bei den langsamen Sprachen übermitteln die einzelnen Silben nämlich mehr Informationen als bei den schnellen Sprachen. Und bei allen Sprachen haben sie festgestellt, ist der Schnitt der Datenübertragungsrate 39 Bit pro Sekunde.
Okay, ist interessant.
Das ist ganz geil, ne? Das heißt, wenn du dann irgendwie so ein Spanier hast, der labert und labert und denkst, boah, krass, redet der schnell, kannst du dir beim nächsten Mal denken, boah, krass, sagt der wenig.
Das ist halt schon ganz schön. Ja, jetzt zuerst grüßt du noch extra die Hörerinnen und Hörer in der Dominikanischen Republik und jetzt liest du ihre Sprache, ja?
Ja, nee, das so war das ja nicht gemeint, das war ganz anders gemeint. Da bin ich missverstanden worden. Ich hätte noch einen zum Klima übrigens.
Ja, bitte.
Deutsche Wissenschaftler haben eine Simulation laufen lassen und wagen eine Klimaprognose über die Nordhalbkugel. Das Wetter wird stabiler. Ist das nicht eine gute Nachricht?
Das ist doch, ja, wenn das jetzt nichts nachkommt mehr an Geschichte,
ja, doch,
ist das
eigentlich eine gute Nachricht. Weil es wird stärkere Hitzewellen geben und es wird stärkere Regenfälle geben.
Es wird stabil scheiße.
Und die werden jeweils länger dauern.
Okay.
Das heißt, das haben wir die letzten 2 Jahre auch schon gesehen, hat auch unser Meteorologe beim Sender hat das mal erklärt. Der sagte, dass, was wir sehen, ist halt, dass der Wechsel von Sonne und Regen nicht mehr so stattfindet, wie man es eigentlich gewohnt ist. Sowas für sich 2 Tage Sonne, 1 Tag Regen oder so, sondern dass du tatsächlich lange Perioden von Sonne hast und dann lange Perioden von Regen. Mhm. Wobei das mit dem Regen, das müsste sich wahrscheinlich noch bewahrheiten. Zumindest hier in Nordostdeutschland ist es entsetzlich trocken.
Ja, dann habe ich hier noch sexuelle Erfahrung ist kein Vorteil bei der Partnerwahl.
Ach.
Und jetzt?
Ja.
Das in heißt? Mäusen.
Ah.
Ich habe gerade die Überschrift vorgelesen, aber da fehlt das in Mäusen dazu.
Sehr schön.
Nee, das ist, Wissenschaftler von der Veterinärmedizinischen Uni in Wien haben die Paarungspräferenz von weiblichen Hausmäusen untersucht. Mhm. Ja. und zwar dann geschaut, was jetzt die sexuelle Erfahrung einen Einfluss hat, weil anscheinend, das habe ich nicht gewusst und ich weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber bei Mäusen ist es anscheinend so, ich hoffe, es ist nur bei Mäusen so, dass sexuell unerfahrene Männchen häufig den Nachwuchs töten. Also, ja.
Okay. Also, wobei, das lässt sich durchaus auf die Menschen übertragen. Ich meine, guck mal, wer fährt SUVs?
Ja, ne? Aber das, ich weiß nicht, ob das direkt mit Sex zu tun hat. Also,
ja klar, warum sollte man sich denn ein SUV kaufen, wenn man ein guter Liebhaber ist?
Hast doch recht, ja, aber vielleicht hören ja wirklich Biologinnen und Biologen zu, die uns erklären können, warum das bei Mäusen so ist, dass sexuell unerfahrene Männchen den Nachwuchs töten. Jedenfalls wollten die Leute wissen, ob jetzt die Weibchen eine Präferenz haben bei sexuell erfahrenen oder unerfahrenen Partnern und haben quasi, die Weibchen durften zwischen zwei Männchen wählen. Entweder waren beide sexuell erfahren, beide sexuell unerfahren oder mal so, also jeweils eins sexuell erfahren und unerfahren. Und tatsächlich haben sie keinen Hinweis darauf gefunden, dass die sexuelle Erfahrung den Fortpflanzungserfolg oder auch den Paarungserfolg der Männchen irgendwie erhöht. Ja? Mhm. Also die erfahrenen Männchen haben sich genauso häufig gepaart wie die unerfahrenen und haben auch nicht mehr Nachkommen gezeugt. Und die Weibchen haben sich immer mit allen beiden Männchen gepaart, unabhängig von dem sexuellen Erfahrungsstatus. Ja? Also egal was da war, die Weibchen haben sich mit allen gepaart. Und der Schluss aus der Studie ist, die soziale Präferenz von Weibchen ist kein verlässlicher Indikator für die Paarung oder den Fortpflanzungserfolg von Männchen. Hm. Ja, was immer man jetzt daraus auch schließen will.
Gucken wir mal, ob sich das vielleicht tatsächlich auf den Straßenverkehr übertragen lässt. Wo du bei Frauen bist, holländische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, dass Frauen gar nicht schlechter in Mathe sind.
Ja, das ist doch, ja, musste man das noch feststellen extra?
Tatsächlich musste man das feststellen, weil nämlich, also wir wissen, dass Frauen in solchen Geschichten wie Mathe-Naturwissenschaften schlechter abschneiden in Tests. Das kannst du in den PISA-Studien angucken. Was sie aber können, und das haben die rausgefunden, ist, die können ihre Leistung länger aufrechterhalten als Männer. Das heißt, je länger die Prüfung dauert, auch jetzt mit vielen Aufgaben, also nicht einfach nur die gleiche Aufgabenzahl in längerer Zeit, also je länger die Prüfung dauert, desto besser werden die Frauen in der Prüfung, also desto kleiner wird die Leistungslücke zwischen Männern und Frauen. Und Frauen liefern eine konstantere Leistung im Prüfungsverlauf ab. Und zwar ist das ein so großer Effekt gewesen, dass der Nachteil in Mathe-Naturwissenschaft, also der MINT-Nachteil bei Frauen, ab einer Testdauer von 2 Stunden praktisch weg war.
Okay.
Und sich am Ende sogar umgekehrt hat. Das heißt, wenn du Tests designst, die 2 Stunden und länger dauern, schneiden Männer nicht mehr besser ab als Frauen. Finde ich eigentlich ganz spannend.
Das, ja, ich
weiß es. Weil, warum studieren so wenig Mädchen MINT-Fächer? Weil eure Eingangsprüfungen auf Männer designt sind.
Das kann gut sein, ja.
Und das finde ich.
Es gibt auch jede Menge andere Gründe, aber.
Ja, klar. Aber das finde ich, das ist so ein ganz tolles Ding, weil das, was sie da gemacht haben, ist im Grunde Genderforschung. Das ist halt so für alle, die meinen, Gender wäre überflüssiger, dümmlicher Hokuspokus. Nee, ist es nämlich nicht. Genderwissenschaften gucken sich halt die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern an. So.
Nee, also da gibt es tatsächlich, also da habe ich
super spannend.
Ein schönes Buch, das ich empfehlen kann zu dem Thema. Das heißt, oh Gott, wie heißt denn das? Ich finde es gleich raus. Ich erzähle zuerst noch von einem Podcast, den ich gehört habe. Und zwar, das ist von der BBC, vom BBC World Service, heißt der, ach, ich bin so schlecht, ich merke gar nichts, das heißt Crowd Science heißt der.
Also ja, den kenne ich, der ist super.
Ja, der ist wirklich gut und da war vor kurzem eine Folge drin, wo es tatsächlich, glaube ich, genau um das Thema ging oder war es ein anderes, egal. Jedenfalls ging es da tatsächlich um Gender-Forschung, Gender-Bias in Datensätzen. Ja?
Ja.
Weil tatsächlich, dass du das große Problem hast, dass Daten, die erhoben werden, Daten, die gemacht werden, dass sie tatsächlich eben wirklich immer noch so, jetzt vermutlich nicht mehr so ganz explizit, aber zumindest irgendwie implizit oder halt unbewusst auf der Hypothese basieren, die früher tatsächlich normal war, dass quasi halt so der Mann ist die Norm und die Frau ist halt im Wesentlichen wie Mann mit ein bisschen Abweichungen.
Ja, das hast du ja auch in der medizinischen Forschung sehr, sehr lange sehr,
genau. Das ist halt das Grund, gerade davon dieser medizinischen Forschung handelt unter anderem das Buch, was ich empfehlen wollte, das heißt Inferior von der Angela Saini, hat den Untertitel How Science Got Women Wrong and the New Research That's Rewriting the Story. Also wo es wirklich darum geht, wo einerseits halt quasi erstmal alles, wo halt genau diesen Unsinn, dass irgendwie, keine Ahnung, der Uterus klettert ins Gehirn und deswegen werden Frauen hysterisch oder irgendwie sowas, was halt Leute früher, das war ja mal, also solche Sachen, aber eben dann auch tatsächlich, also alle Forschung, die es halt zu dem Thema gibt, alle Forschung, die es zu realen Geschlechterunterschieden gibt oder halt Forschung, die scheinbare Geschlechterunterschiede quasi widerlegt und dann eben tatsächlich dieses Problem, was du gerade angesprochen hast, dass irgendwie zum Beispiel ein Herzinfarkt, die Symptome äußern sich bei Frauen ganz anders als bei Männern. Jo. In der gesamten Literatur werden aber immer nur das von den Männern quasi hier gezeigt. Das heißt, wenn Frauen ins Krankenhaus kommen, in die Notaufnahme und mit den Symptomen von einem Herzinfarkt, dann werden die deutlich öfter nach Hause geschickt, nicht behandelt und ja, im Endeffekt sterben sie deswegen deutlich öfter. Das ist bei ganz, ganz vielen dieser Themen so.
Und das, liebe Kinder, nennt man Patriarchat.
Ja.
Letztlich,
Und eine schöne Geschichte fand ich, die ist auch in dem zweiten Buch, das ich noch nicht gelesen habe, das mir eben empfohlen wurde, unter anderem diesem Podcast, der heißt, ist auch gerade erst neu rausgekommen, das Jahr, Invisible Women Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Da geht es auch genau das, also da ist eine schöne Geschichte drin über Schneepflug-Schedule, also Schneepflug-Dienstpläne in Schweden. Wo man sich denkt, das kann doch bitte um Himmels Willen überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun haben. Hat aber tatsächlich, weil was haben die gemacht? Meine, natürlich in Schweden schneit's oft. In Schweden musst du dann irgendwie hier die Straßen räumen und dann gibt's halt Regeln, wie halt die Straße geräumt wird, ja? Weil du hast irgendwie nur eine gewisse Anzahl an Schneepflügen, du hast eine gewisse Anzahl an Straßen, dann fängst du mal an. Dann räumst du zuerst mal die Straße, wo die Autos fahren, dann räumst du die Fußwege, dann räumst du die Radwege in der Reihe nach. Und dann hat sich rausgestellt, wenn du das so machst, also wenn du quasi anfängst und die Straßen, wo die Autos fahren, zuerst räumst, dann hat es überdurchschnittlich schlechte Konsequenzen für Frauen, weil die sind tendenziell eher die halt nicht die Jobs haben, diese, wo du morgens zur Arbeit fährst und abends zurückkommst, sondern die haben vielleicht irgendwie Teilzeitjobs, die sind zu Hause, die müssen vielleicht noch irgendwie das Kind in den Kindergarten bringen oder sowas. Das heißt, die nutzen eher die lokalen Straßen, die kleinen Straßen, nicht die Fernstraßen, die nutzen eher irgendwie Fahrräder, gehen eher zu Fuß und wenn du halt quasi, sind dann eher auch früh morgens unterwegs, wo die Straßen quasi noch nicht geräumt sind oder halt nur die Straßen für die Autos geräumt sind, wo die Männer unterwegs sind, wodurch dann Frauen deutlich öfter irgendwie halt hinfallen, stolpern, Probleme kriegen, ausrutschen, was man dann tatsächlich auch in den konkreten Daten der Krankenhäuser gesehen hat. Ja, und jetzt sieht, nachdem die das umgestellt haben in der Stadt, jetzt sieht, dass das nicht mehr der Fall ist. Ja, also das taucht überall auf.
Ja, hatten wir da schon mal drüber gesprochen. Es gab auch eine Arbeit über den Gender Pay Gap, was ja immer so ein bisschen problematisch ist, den von Störvariablen zu befreien. Und jetzt haben sie sich da gedacht in den USA, wer macht denn keinen Unterschied, welches Geschlecht irgendwie gerade aktiv ist, und sind darauf gekommen, das ist Uber.
Okay.
Ja, Uber, die Uber-Fahrdaten, die sind praktisch genderneutral. So, da fahren Frauen, da fahren Männer, aber es gibt halt, der Service ist halt sehr, sehr begrenzt. Und dann haben sich gedacht, jetzt gucken wir uns doch da mal an, ob es diesen Gender Pay Gap denn überhaupt gibt. Und haben halt erwartet, dass es den da nicht gibt, natürlich, weil Uber ja genderneutral ist. Stellt sich raus, es gibt auch bei Uber, auch bei genderneutralen Dingern, einen Gender Pay Gap. Und sie haben dafür auch Erklärungen, die im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass Männer länger als Uber-Fahrer arbeiten als Frauen im Durchschnitt. Und darum die Strecken besser kennen und besser wissen, wann sie zu fahren haben, um mehr Geld zu verdienen. Und ein hauchaggressiver fahren. Aber diese Hauchaggressivität macht dann auf lange Sicht den Braten fett. Fand ich ganz spannend. Tun wir mal in die Shownotes die Sendung, das ist spannend zu hören. Also es war eine Freakonomics-Sendung, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ich habe nicht gehört.
Die machen auch sehr, sehr schöne Sachen. So. Dann haben schwedische Wissenschaftler untersucht, warum das Körpergewicht im Alter steigt. Das ist jetzt, ich bin ja gerade 50 geworden.
Das ist
ja, Zumindest in den letzten fünf Jahren ist bei mir das Körpergewicht gestiegen und ich bin in den letzten fünf Jahren immer älter geworden.
Ja, die ganz alten Leute sind dann doch sind meistens dann eher irgendwie so, die schrumpfen dann wieder, oder? Oder wenn man dann weniger isst im Alter oder irgendwas. Aber okay,
also die Frage,
bis zu einem gewissen Punkt wird es auf jeden Fall steigen.
Also ich kenne viele übergewichtige Alte. Also wenn ich mich so umgucke, ich habe nicht das Gefühl, dass die Alten alle die Ausgemergelten sind. Ja. Jedenfalls, was halt passiert ist, also sie gehen natürlich immer davon aus, du bewegst dich gleich viel, du nimmst gleich viel Energie, also du ernährst dich gleich.
Ja, okay.
So.
Ja.
Und dann wirst du halt im Alter dick. So, und das liegt am nachlassenden Fettabbau bei gleichbleibender Fettspeicherung.
Okay.
So, ne, soweit, ja, okay, danke für den Hinweis. Spannend ist aber der Weg, den die genommen haben, wie sie das geforscht haben. Und zwar haben sie sich die Fettstoffwechsel einzelner Leute angeguckt über einen Zeitraum mehrere Jahre und sind dann hingegangen und haben C14-Kohlenstoff da drin gemessen. Mhm. Ja, also C14-Kohlenstoff-Isotope gibt's eigentlich nicht, beziehungsweise kaum in der normalen Umwelt. Das meiste, was unterwegs ist, ist C12. Es gibt aber wenig. C12 gibt's wesentlich mehr. Bis 1963 sind aber Atombombentests oberirdisch durchgeführt worden. Und das hat dazu geführt, dass verstärkt C14-Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangt ist. So, und jetzt kann man sich, so geht halt, ne, Kohlenstoffaltersbestimmung, jetzt kann man sich halt angucken, wie viel C14 ist denn eigentlich in dem Ding, das ich hier vor mir habe?
Also nur kurz, bevor sich jemand aufregt, also die C14-Methode hat nichts mit Atombomben zu tun, also das, da bestimmt man das Alter, aber sonst könntest du das Alter nur bis zu den 40er Jahren zurückbestimmen.
Stimmt auch, ja, du hast recht.
Ja.
Ja. Entschuldigung. Jedenfalls haben sie geguckt, wie viel C14 ist denn im Fett und haben geguckt, wie denn der Abbau, also die Abnahme von C14-Fettsäuren im Fettgewebe nach 1963 war. So, jetzt haben sie leider relativ wenig Probanden nur gehabt, 54 waren das, konnten aber sehen, dass je höher das alte Fett, also je mehr altes Fett in dir drin ist, desto langsamer, nee, anders, Mist, ich hab's schon wieder und ich hab's mir so schön rausgeschrieben, je höher der C14-Gehalt war, desto langsamer, egal, ich krieg's jetzt nicht mehr hin, also das alte Fett baut sich nicht so schnell ab, wie das neue Fett sich abbaut. So. Das radioaktive Fett haben sie geschrieben.
Das kennt man auch aus dem Alltag, ja. Wenn du eine fettige Pfanne drei Wochen stehen lässt, ist sie wesentlich schwerer sauber zu kriegen, als wenn sie frisch ist.
Und es ist vollkommen egal gewesen, also das heißt wahrscheinlich nicht vollkommen, aber es ist im Wesentlichen egal gewesen, ob du zwischendurch auch mal abgespeckt hast oder sowas. Je mehr von dem radioaktiven Fett du hast, desto größer dein Übergewicht im Alter. So musste man das ausdrücken. Vielleicht mache ich da einen Schnitt.
Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also ich verstehe es noch nicht so ganz, weil ich habe ja kein radioaktives Fett.
Ja.
Ich war da noch nicht auf der Welt.
Ja.
Ist das jetzt, also das hängt jetzt nicht am radioaktiven Fett, sondern die haben quasi gesagt, je mehr altes Fett.
Das liegt am alten Fett, aber wie unterscheidest du altes von neuem Fett?
C12, ja, genau, C14, das ist die Frage. Es kann gut sein, dass ich viel altes Fett habe, weil ich war ja früher lange Zeit sehr übergewichtig.
Ja.
Und ich nehme nicht an, dass ich hier mein das Fett, was ich noch habe, dass ich das quasi komplett ausgetauscht und durch neues Fett ersetzt habe.
Nee, man sagt ja, Fettzellen verschwinden nicht, die schrumpfen nur, ne? Oder so ähnlich. Aber du wirst dann größere Schwierigkeiten haben, dein Gewicht, das du jetzt hast, zu halten. Je älter du wirst.
Na, mal gucken.
Wobei bei dem Energieverbrauch, den du so hast, ist es, glaube ich, brauchen wir da gar nicht drüber reden.
Ich lasse mir einfach mal alles Fett absaugen, also wirklich alles und dann so ein neues frisches Fett
einspritzen. Frischfettdienst.
Frischfett, also so gutes Italienisches, weißt du, dieser schöne Speck, Lardo oder so. Lardo-Infusion.
Herrlich. Ja, jedenfalls finde ich das ist eine sehr frustrierende Nachricht, weil letztendlich bedeutet das ja, je früher du fett geworden bist, desto schwieriger wirst du es haben, jemals schlank zu werden und zu bleiben.
Ja, stimmt, ja, kriegt keine fette Kinder, Leute.
Seht zu, dass eure Kinder nicht dick werden. Und auf der Straße sehe ich sehr oft das Gegenteil.
Ja, es ist schwer zu sagen, wer da jetzt dann schuld ist. Also, wenn man es den Eltern alles vorwerfen kann, also das ist immer schwierig.
Aber ich glaube, man kann das, glaube ich, schon. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass, oder könnte ich mir vorstellen, ich habe keine eigenen Kinder, wo ich das mal hätte ausprobieren können, so, also Menschenversuche hätte machen können. Ich glaube, man muss sehr, sehr früh damit anfangen, Kinder an etwas zu gewöhnen oder Kinder von etwas zu entwöhnen. Weil wenn du dann erst irgendwie mit 8 oder 9 Jahren sagst, ach, das ist Babyspeck, und mit 11 dann so, jetzt muss das Kind aber mal was tun, dann ist es möglicherweise auch schon zu spät, um ja Verhalten ordentlich zu ändern und nachhaltig zu ändern. Und je später du anfängst mit einer Verhaltensänderung, desto aufwendiger wird es halt letztlich auch für dich.
Ich glaube, ja, und vor allem, ich glaube, es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr ziemlich menschlich, emotional,
ja, klar,
zwischenmenschlich wahnsinnig schwierig, wenn du jetzt quasi hier einem 11-Jährigen oder vielleicht ein Teenager noch mehr, wenn du dem sagen musst, wenn du das quasi sagst, hier, du bist zu fett, du musst auf Diät. Ich meine, man wird sich so sagen, aber das ist so eine Phase, wo sich so viel ändert bei einem Menschen, wo du so irgendwie mit deiner Entwicklung psychisch irgendwie sowieso so tendenziell labil bist. Und wenn du dann auch sagst, hier, ja, Entschuldigung, du hast jetzt, ich habe jetzt irgendwie hier die ersten 10 Jahre von deinem Leben verkackt, du bist jetzt fett geworden, das muss jetzt weg, dann, das ist, wenn du Erwachsener bist, okay, dann ist es auch nicht schön, aber es ist einfacher, glaube ich, als wenn du es einem Kind quasi jetzt erklären musst, dass es jetzt gefälligst abspecken muss.
Naja, weiß ich gar nicht mal. Also, ich glaube, wenn du durch die Erwachsenenbrille drauf guckst, also wir gehen halt hin und sagen, boah, scheiße, ich muss abspecken. Aber was du ja mit so einem Kind machen kannst, dem überhaupt erstmal klar zu machen, warum das sinnvoll ist, weil wenn du 20 bist, hältst du dich ja immer noch für unsterblich, egal wie ungesund dein Leben ist oder sonst irgendwie was. Aber was du, glaube ich, mit so Kindern machen kannst, erstmal musst du früher ansetzen, glaube ich. Also ich kenne genug Kinder, die sind in der Lage, von einer Tafel Schokolade einen so einen Streifen zu essen und den Rest wegzulegen bis morgen.
Ja, das kenne ich nicht. Also weder kenne ich Kinder noch kann ich das selbst.
Ich kann das selbst nicht, aber es gibt Kinder, die können das, und diese Kinder erlebe ich auch immer wieder. Und ich glaube, man kann das in Kinder hinein erziehen. Das muss halt nur sehr früh anfangen. Und wenn es dann 10 oder 11 ist und zu fett, dann zu sagen, oder in der Pubertät, dann zu sagen, du bist zu fett, du musst abspecken, das ist halt eine Demütigung.
Ja, ich meine, vor allem,
was du aber vielleicht machen könntest,
Einfluss durch die ganzen Medien und so weiter.
Ja, klar, aber was du vielleicht machen könntest, ist, es für eine Sportart zu begeistern, die es dann dauerhaft ausübt. Und darüber die Energiebilanz wieder in den Griff kriegt. Also ich würde da mit eher so Psychotricks dran gehen und nicht sagen, du musst unbedingt abspecken, sondern würde sagen, also weiß ich nicht, würde natürlich auch nicht funktionieren, aber ey, nicht mit dem Fahrrad jeden Tag 30 Kilometer zu fahren, ist doch total uncool. Weißt du, irgendwie so eine
Ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass das, ich meine, natürlich, das klingt alles sehr vernünftig, was du sagst. Ich glaube, das Problem ist aber, dass du das nur sagst, wenn dir das selbst bewusst ist, ja? Also jetzt vereinfacht gesagt, wenn die Eltern fett sind und irgendwie unsportlich sind, dann werden sie kaum ihren Kindern sagen, hier, nimm ab und mach Sport. Und wenn sie es sagen, sind sie unglaubwürdig. Ja, und dann hören die Kinder vielleicht erst recht nicht drauf. Also ich glaube, dass das...
Wobei man mit Kindern, also auch mit jungen Kindern, das unterschätzt man auch recht häufig, sehr gut verhandeln kann. Also man kann denen sehr gut so Zusammenhänge erklären. Und wenn du sagst, Kind, du bist zu fett, du musst abspecken, und das Kind sagt, du bist selber fett. Ich habe die Erfahrung gemacht, Kinder verstehen, auch mit 9 Jahren, mit 10 Jahren schon, dass wenn du sagst, ja, und das liegt daran, dass ich in deinem Alter nicht aufgepasst habe und jetzt bin ich nicht mehr in der Lage oder jetzt ist es für mich zu aufwendig, das zu tun, aber ich leide drunter. Also das verstehen die schon. Die Frage ist, ob es in Handlungen überführt wird, dann ist die nächste Frage. Ja.
Ja, reden wir was, wo wir uns besser auskennen, und zwar über relativistische Effekte von Pulsaren in Binärsystemen.
Ja, endlich.
Das ist viel einfacher als Kindererziehung. Und
stimmt, zumindest die Parameter sind klar. Ja.
Nee, also es ist eine sehr spezielle Geschichte, aber eine schöne, wie ich finde, weil sie halt das zeigt, was halt Wissenschaft wirklich, wirklich gut kann, nämlich die Zukunft vorhersagen, wenn sie mal Dinge verstanden hat, ja. Mhm. Was ja jetzt hier, es finden ja gerade wieder überall Wahlen statt, ja, in Deutschland waren schon 2, nächste in Thüringen kommt erst und in Österreich wählen wir auch wieder in ein paar Wochen und keiner weiß so genau, was da passiert und keiner will es wissen, was da passiert. Aber der Wissenschaft können wir sagen, was passiert, und mit enormer Präzision. Wir können zum Beispiel sagen, dass der Pulsar mit der schönen Bezeichnung PSRJ 1906 plus 0746.
Wie war das im Mittelteil?
737-303. Ja. Dass dieser Pulsar im Jahr 2028 seine Pulsfrequenz verändern wird. Ich gehe davon aus, dass alle, die das hier regelmäßig hören, wissen, was ein Pulsar ist. Wenn nicht, hört die Sternengeschichten, wo ich es erkläre, bei Wikipedia nachgucken oder hört euch die alten Folgen an, wo wir schon oft genug über Pulsare gesprochen haben. Pulsare sind im Wesentlichen Neutronensterne, das, was übrig bleibt, wenn ein großer Stern sein Leben beendet. So schwer wie die Sonne, so groß wie Berlin. Und die drehen sich wahnsinnig schnell um ihre Achse. In dem Fall dreht sich der 144 einmal in 144 Millisekunden um seine Achse. Und sendet dabei Radiostrahlung aus. Also man kann sich so vorstellen wie ein Leuchtturm. Also so Strahlungskegel, zwei Stück, die halt, wenn die Geometrie gerade stimmt, halt über die Erde streichen und wir sehen halt dann einmal alle 144 Millisekunden quasi einen Radioblitz von dem Ding kommen. Ja, darum heißen sie Pulsare, weil deren Strahlung pulsiert. Hat man schon in den 60ern oder 50ern, weiß ich gerade, ich glaube 60er war es, entdeckt und sehr viel erforscht. Und ganz interessant sind Doppelpulsare, ja, also zwei von den Dingern in einem, die sich gegenseitig umkreisen. Mit so einem Doppelpulsar hat man zum Beispiel schon in den 80er Jahren erstmals im Wesentlichen gezeigt, dass es sowas wie Gravitationswellen geben muss. Ah. Weil natürlich, wenn jetzt nur ein geben muss, ja, das ist der berühmte Hals-Taylor-Binärpulsar nach Hals und Taylor, die beiden Wissenschaftler, die es erforscht haben, die auch einen Nobelpreis dafür bekommen haben. Da geht es darum, dass wenn du kannst dir, was wir Astronomen oder die Wissenschaft generell gut kann, ist Zeit messen. Zeit können wir extrem genau messen, ja, mit Atomuhren. Das können wir wirklich gut. Und du kannst da wirklich sehr, sehr genau messen, wie regelmäßig so ein Pulsar wirklich seine Signale aussendet. Da kannst du wirklich Abweichungen von weniger als Millisekunden klar messen. Mhm. Die Frage ist jetzt, wenn du so ein Pulsar misst, weil der dreht sich ja wirklich extrem regelmäßig, wenn jetzt quasi die Pulse nicht mehr regelmäßig ankommen, muss das einen Grund haben. Und bei diesem Hals-Taylor-Pulsar war es in dem Fall, dass du sagst, okay, das sind zwei extrem kompakte Objekte, die einen engen Abstand umeinander kreisen, also genau die Situation, wo Gravitationswellen entstehen müssen. Mhm. Das heißt, diese Objekte müssen Gravitationswellen abgeben. Wenn sie das tun, verlieren sie Energie. Dadurch müssen sie näher zusammenrücken. Mhm. Dadurch umkreisen sie sich noch schneller und so weiter. Und all das hat Auswirkungen auf die Pulsfrequenz. Ja. Und die konnten nachweisen, dass diese Pulsfrequenz sich genauso verändert, wie sie es tun sollten, wenn die dort Gravitationswellen so abgeben, wie Einstein es gesagt hat. Mhm. Ja, es war keine direkte Messung von Gravitationswellen. Das kam erst vor ein paar Jahren. Aber es war quasi, man hat ein System beobachtet, dass sich exakt so verhält, wie es sich verhalten sollte, wenn da Gravitationswellen frei werden. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Also der Pulsar, um den es jetzt geht, ist auch ein Doppelpulsar und da hat man etwas über die relativistische Spin-Präzision untersucht. Mhm. Also im Wesentlichen Spin ist, also du hast einen Kreisel, ja? Also du hast der Kreisel, wenn du einen Kreisel kreiseln lässt, dann beschreibt dir die Spitze von dem Kreisel einen Kreis, wenn er ein bisschen geneigt ist. Kannst du dir vorstellen, oder? Mhm. Das ist Spin. Und die Frage ist jetzt, wie genau ändert sich dieser Spin? Das hat natürlich jetzt ist nicht so einfach wie ein Kreisel, weil da eben relativistische Effekte drin sind, weil du das sehr schnelle Bewegung hast von sehr großen Massen. Das heißt, da musst du die ganze Relativitätstheorie berücksichtigen. Vor allem ist das schwer zu untersuchen, wenn du nur einen einzigen Pulsar hast, weil der spinnt halt da vor sich hin und das tut er halt. Ja, aber jetzt hat man hier zwei und die beeinflussen sich gegenseitig und die Details von der Theorie kenne und verstehe ich auch nicht, aber es geht darum, dass du die Polarisation messen kannst und die Polarisation dieser Radiowellen hat tatsächlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie der Spin sich verändert. Das ist im Wesentlichen ein theoretisches Modell, das man schon lange aufgestellt hat.
Die Polarisation wirkt auf den Spin. Nein, der Spin wirkt auf die Polarisation.
Oder wie auch immer. Also ich kann dir sagen, was die hier schreiben für dieses Modell. Vielleicht kann das dann jemand noch, der sich gerade mit diesem Thema genauer auskennt, weil Pulsare sind nicht mein Fachgebiet. Mhm. Es geht hier auf der Grundlage einer detaillierten Untersuchung der Polarisation der gemessenen Radiostrahlung wurde nun ein bereits 50 Jahre altes, aber noch nie bewiesenes Modell angewandt, das einen Zusammenhang zwischen den Polarisationseigenschaften und der Geometrie des Pulsars herstellt. Und Geometrie des Pulsars ist halt die Ausrichtung im Raum, wie sich der dreht. So, und das hat man jetzt hier gemacht und das hängt natürlich alles von Relativitätstheorie ab und deswegen ist es auch so wichtig, weil man da wirklich eben die Gravitationstheorien testen kann, wie man es sonst kaum im Labor machen kann, weil da hat man selten Sonnenmassen, die einander umkreisen. Mhm. Und mittlerweile hat man da wirklich schon, glaube ich, 14 Jahre lang hier diesen Pulsar erforscht, hat wirklich viele Daten und kann jetzt wirklich vorhersagen, wie sich die Sichtachsen und alles ändern wird und kann jetzt vorhersagen, dass der südliche Kegel, also der Lichtkegel, im Jahr 2028 aus unserer Sichtlinie verschwinden wird. Ja, also da sehen wir nichts mehr. Mhm. Und dann irgendwann so um 2070 wieder auftauchen wird. Und der nördliche Kegel, der ist schon verschwunden. Das hat man auch vorhergesagt, dass der weggeht. Und der wird 2085 wieder auftauchen. Aha. Ja, also das finde ich eine schöne, das ist jetzt nicht unbedingt sehr alltagsnah und auch nicht unbedingt anwendungsnah, ja. Aber ich finde es halt wirklich cool, dass du sagen kannst, okay, dieses Ding, dass da, was weiß ich, wie weit weg ist, die Zahl habe ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall ist es weit weg und dass halt irgendwie eine gewaltige Masse ist, die da irgendwie so um sich rumkreist und sich um den Rest der Welt nicht kümmert, dass wir trotzdem, indem wir einfach hingucken, sagen können, was der Kerl treibt und was der in Zukunft machen wird. Das finde ich cool.
Stimmt.
Dass wir das wirklich so exakt vorhersagen können.
Zumindest die Physik kriegt sowas hin, ja. Mhm.
Ja.
Ich habe was wesentlich Alltagsnahes und das wäre dann auch meine letzte Meldung für diese Sendung. Und zwar haben österreichische WissenschaftlerInnen sich die Steuermoral angeguckt. Also das ist nämlich, jetzt würde man ja denken, ja, ob ich jetzt Steuern gut finde oder nicht, ist im Wesentlichen Einstellungssache. Stimmt aber nicht, sondern die österreichischen Forscherinnen sagten, die gesamtgesellschaftliche Verfassung würde eine wichtige Rolle spielen. Und zwar haben die Verhaltensexperimente gemacht, so ne, Spieltheorie und was da alles gibt's ja so, ne, dieses, du kriegst einen Zehner, wie viel gibst du davon ab, wenn der andere, also diese ganzen komischen Experimente, die es da gibt. Und haben halt gesehen, dass ein höheres Gehalt, als es andere haben, hochproduktive Menschen motiviert, auch größere Summen an die Gemeinschaft abzutreten. Sprich, wenn ich hochmotiviert bin, für meine hohe Motivation viel Geld bekomme, also mehr Geld bekomme als andere, bin ich auch bereit, Steuern zu bezahlen. Dann macht mir das nichts aus. Was aber passiert ist, ist, wenn sie den hochproduktiven Menschen zu viel Geld bezahlt haben, waren sie plötzlich nicht mehr bereit, ordentlich Steuern zu zahlen. So, das heißt, je mehr die Reichen verdienen und je weniger gleichzeitig die Armen verdienen, zu den Armen komme ich gleich, desto weniger ist die Steuermoral in der desto geringer ist die Steuermoral in der Gesamtgesellschaft. Weil nämlich, wenn du extreme Ungleichheit hast, dann hängt der einkommensschwache Partner in diesen Spielsimulationen von der Gnade des einkommensstarken Partners ab. So. Mhm. Ja. Je mehr Kohle der starke Partner hat, desto weniger gibt er sowieso ab. Wenn du jetzt einer bist, der sehr weit von diesem starken Partner entfernt ist, der will nicht viel abgeben, dann sagst du dir, ja, nee, dann habe ich auch keinen Bock mehr zu.
Ja, gut, das kann ich gut verstehen.
Das ist wirklich, wirklich abgefahren. Also sie haben halt die Kooperationsbereitschaft letztlich gemessen und die auf die Steuermoral gemappt. Ja. Und der Kooperationswillen von Menschen mit niedrigen Einkommen oder niedrigsten Einkommen sinkt, je stärker das Einkommen des Reichen sich von ihm entfernt. So. Und das ist halt zum Nachteil für die gesamte Gesellschaft, weil dann auf einmal keiner mehr Steuern zahlen will. Weil dann nämlich die Armen halt sagen, warum soll ich Steuern zahlen? Der Reiche zahlt ja auch keine Steuern.
Ja, da hat auch vollkommen recht.
Ich finde das total spannend, weil das heißt im Grunde, macht die Abstände geringer, dann ist dein Steueraufkommen höher.
Ja. Aber das, wie gesagt, dreht das mal den ganzen Konservativen und Liberalen ein.
Ja gut, das kannst du ja eh vergessen. Also die glauben ja immer noch, dass Erbschaftssteuer irgendwie was Böses wäre. Ja.
Tja. Ja, ich zahle meine Steuern. Ich versteuere sogar, wenn mir jemand 50 Cent spendet, dann versteuere ich das. Ja, ich bin brav.
Aber die ganzen Biere, zu denen du eingeladen wirst, als Geld wäre ein Vorteil und
so. Ich würde gern so reich werden, dass ich mir nicht mehr schert drum, also spendet mir doch keine 50 Cent, spendet mir doch irgendwie so 50.000.
50 Millionen.
Dann, genau, mach das doch mal bitte. Und dann muss ich auch nicht mehr mich um Steuerkram kümmern.
Spendet mir mal jemand 50 Millionen. Das ist übrigens ganz interessant, wo du das gerade sagst. Ich bin jetzt öfter schon gefragt worden, ob Spotify uns denn ein Honorar zahlen würde hierfür. Ja, dafür, dass die unsere Sendung über ihre Kanäle verbreiten und damit natürlich das ist jetzt, das klingt jetzt arroganter, als es ist, damit natürlich ihr Angebot aufwerten. Ja, ne? Weil was diese Player, Spotify, Deezer, Audible und so gerade versuchen, ist ganz klar, sie versuchen, der Big Player für Audio-Inhalte zu werden, genauso wie YouTube der Big Player für Video-Inhalte geworden ist. Das ist halt, was sie versuchen. So, und das funktioniert natürlich am besten, wenn du sehr viele Inhalte hast, sehr viele diverse Inhalte hast, dann kannst du halt sagen, wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten. Jetzt scheint es tatsächlich so, und das hatte ich auch vorher schon vermutet, also so gesehen ist das sogar ein wenig Wissenschaft, also ein Sozialexperiment. Ich habe immer angenommen, dass wenn wir freien Podcaster unseren Kram Spotify kostenlos zur Verfügung stellen, was die einzige Möglichkeit ist, die wir haben, dass dann Menschen, die bei Spotify Geld bezahlen, sich denken, ey, ich bezahle ja schon Geld, ich brauche den Podcastern keine Spende in den Hut zu werfen, damit die ihren Lebensunterhalt davon bezahlen können und weiter Sendungen aufnehmen können und so weiter und so fort. Ja. Und das scheint wirklich so zu sein, dass dieses Gefühl bei den Menschen vorherrscht. Also mich haben 3 Leute, und das sind ein paar hundert nur, die mich auf Spotify oder uns auf Spotify gehört haben, mich haben 3 Leute gefragt, ob Spotify uns dafür denn ein Honorar zukommen lässt. Und die Antwort lautet, nein, Spotify macht das nicht. Spotify beutet freie Podcaster aus. Gut, jetzt kann man sagen, ihr müsst da ja nicht mitmachen, ihr freien Podcaster. Aber Spotify entwickelt sich halt gerade zu genau dem Dickschiff, an dem man nicht mehr vorbeikommt.
Ja, ich habe auch lange Zeit meine Sternengeschichten da nicht hingetan, aber es haben mich dann so viele gefragt, kann man das hier auf Spotify hören? Oder halt so viele gesagt, ja, kenne ich gar nicht, das sehe ich nirgends von dem Podcast, weil die halt irgendwie das nicht nutzen, die freien Clients. Und insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, auch dass man sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie für was zahle, dass ich auch davon ausgehe, dass ich quasi jetzt hier, dass damit erledigt ist. Ja, genau. Also, aber ich habe, weil du das gerade ansprichst, die wirst du auch bekommen haben, die E-Mail. Ich habe jetzt von einem anderen Podcast-Portal, die gehen ja ziemlich ständig neue auf. Die haben mir wieder geschrieben, ja, und mein Podcast ist so toll und sie hätten mich gerne mit dabei, wenn sie dann demnächst irgendwie online gehen mit ihrem neuen Portal. Und dann habe ich mir dann Werbedings da mal angeguckt und die haben tatsächlich ein Modell, da wirst du bezahlt als Podcaster, wenn du da hingehst. Du kriegst halt irgendwie einen Anteil, das dürfte so ähnlich sein wie bei YouTube, also du kriegst halt pro x Aufrufe, kriegst du irgendwie Cent und so weiter, und das wird dann irgendwie aufgeteilt. Ja. Aber, und das ist das Interessante, dass du tatsächlich irgendwie, wenn du das denen exklusiv gibst, dann kriegst du einen sehr guten Deal.
Okay.
Wenn du sagst, nee, ich will das woanders auch noch haben, dann kriegst du einen sehr schlechten Deal.
Aber gut, damit kann ich nur leben. Also wenn so ein Produzent sagt, ich will dich exklusiv haben und ich bezahle dich auch exklusiv, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Also ich habe kein Problem damit, dass Spotify Schulz und Böhmermann produziert und denen dafür Honorar zahlt. Ich habe auch kein Problem mit den Sachen, die Audible macht und dafür Honorar bezahlt. Womit ich halt ein Problem habe, ist, wenn sie im Grunde die Sachen, für die wir auch Zeit und Geld und alles aufwenden, nehmen und sich damit schmücken.
Ja, da hast du recht.
Und jetzt sind wir an einem Punkt, also ist zumindest das Gefühl, was ich habe, so 2019 sind wir an einem Punkt angelangt, wo du ja nicht mehr anders kannst, als auch bei Spotify deinen Kram anzubieten. Und das ist eigentlich, du verstärkst dadurch diesen Dickschiff-Effekt, ohne dass du was, also im Grunde sägst du am Ast, auf dem du selber sitzt.
Ja, aber das ist auch das Dilemma, was die normalen Medien haben. Die kann sich auch kein Medien mehr leisten, jetzt irgendwie nicht irgendwie einen Facebook-Account oder sowas zu haben, obwohl das für die Medien nicht gut ist, meistens das zu haben. Also ja, das ist, womit wir wieder da wären, dass das früher, also war es noch besser, wo es noch keine Bäume gab, war die Welt in Ordnung. Aber wenn ihr uns, jetzt kommen wir zum Werbeblock am Schluss, wo ihr uns dann tatsächlich auf viele verschiedene Arten euch erkenntlich zeigen könnt, oft allein schon durch eure Anwesenheit.
Ich bevorzuge ja nach wie vor diskrete Umschläge oder schwarze Koffer, von deren Inhalt man nicht sprechen kann.
Ja, das ist auch nicht zu verachten.
Hat aber noch nie geklappt, aber.
Ich würde mich auch freuen, wenn ihr, es ist nämlich jetzt hier im Dezember, im September, gibt's wahnsinnig viel, was losgeht. Also jetzt geht quasi der wissenschaftskommunikatorische Herbst, geht jetzt los. Beginnt mit dem, was wir schon von einigen Folgen mal angesprochen haben. Also mein neues Buch erscheint demnächst, das wollte ich nochmal ankündigen. Erscheint am 23. September, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, ein großartiges Buch, kann ich nur sagen. Also wirklich ein sehr schönes Buch.
Und vor allen Dingen, wenn es viele Leute vorbestellen, dann kommt es in die Spiegel-Bestsellerliste, womit dann auch einigermaßen klar wäre, was von der Spiegel-Bestsellerliste zu halten ist.
Genau, das war ja das Experiment, weil wir hier die These von Podcast-Kollegen Reinhard Remfort testen wollten, der gesagt hat, dass das bei ihm genauso funktioniert hat, dass er irgendwie jahrelang über den Podcast, über das Buch gesprochen hat, dass so viele Vorbestellungen waren, dass die quasi alle in einer Woche dann gültig geworden sind.
Ja, super.
Und dann, ja, also auch wenn das ganz normal Mal, also ich habe es schon in der Hand gehabt, es erscheint offiziell erst am 23. September. Diejenigen, die vor ein paar Wochen bei der Buchpräsentation in Augsburg dabei waren, die haben das schon vielleicht schon mal gesehen. Also ich habe schon ein Exemplar zu Hause, die anderen gibt es dann am 23. September. Wird es auch als Hörbuch geben, von mir tatsächlich in dem Fall gelesen. Kann man dann auch am 23. September überall dort beziehen, wo man halt so Hörbücher bezieht, Audible vermutlich, da ist es dann irgendwie auch drauf. Und dann gibt es natürlich jede Menge Termine drum rundherum. Also in dem Fall habe ich wirklich einen Schwung Termine zum Buch, wo ich normalerweise, meine Bücher habe jetzt nie so große Touren gemacht, aber in dem Fall hat es sich wirklich so ergeben, dass da wirklich so eine Art kleine Buchlese, also ich lese ja nicht aus den Büchern vor, aber es gibt, es gibt Waffeln, also Waffeln, es gibt kosmische Waffeln.
Dann alles
gut. Ja, also ich backe eine Waffel, aber mit wissenschaftlich-astronomischem Anspruch. Also die ist jetzt nicht einfach nur eine Showwaffel, sondern wirklich, die hat einen astronomischen Sinn und hat mit Sternen zu tun, diese Waffel. Und es gibt ja, ich mache noch ein paar andere Experimente und ihr könnt euch das anschauen, und zwar könnt ihr euch das anschauen wir verlinken die Termine, überall dort, wo ich sonst selten hinkomme, also im Westen von Deutschland, in Hochheim, in Köln, in Frankfurt, in Kirchheim bei Stuttgart, in Essen, in Heidelberg und in Wien werde ich über das Buch was erzählen.
Deutsche Stadt Wien, in der du so selten bist.
Nein, die österreichische Stadt Wien in dem Fall. Die österreichische Stadt Wien. Da könnt ihr euch das alles über das Buch anhören, könnt gerne vorbeikommen und euch das Buch dann auch signieren lassen oder euch was erzählen lassen von mir oder Fragen beantworten lassen. Wer nicht zu den Buch-Events kommen möchte oder kann, der kann mich in meiner Rolle als Science-Buster sehen, wo auch, wir hatten jetzt gerade die Vorpremiere, Saisoneröffnung letzte Woche in Wien und jetzt geht's auch da richtig los. Und zwar am 18. September in Linz. Und dann kurze Bayern-Tour, 27., 28., 29. sind wir Passau, München, Erlangen. Da gibt es die Oktoberfest-Show, ja, die Naturwissenschaften des Oktoberfests. Ja, da werdet ihr hören, was Albert Einstein mit dem Oktoberfest zu tun hat oder auch nicht. Da werden vielleicht Mythen entzaubert. Ich werde zeigen, wie man wissenschaftlich korrekt ein Grillhuhn zubereitet, was dann auch verkostet werden kann. Es gibt Anleitungen, wissenschaftliche Anleitungen zu Massenschlägerei und Weitspeiben. Also alles, was man irgendwie haben wollen würde von einer wissenschaftlichen Oktoberfest-Show.
Ja.
Dann, da freue ich mich besonders drauf, wir spielen in Hart. Warst du schon mal in Hart?
Nee.
Hart ist eine Kleinstadt in Vorarlberg, liegt gleich neben Bregenz am Bodensee. Und in Hart haben wir, extra für Hart haben wir uns ein Programm ausgedacht, das heißt Die Hard. Und da reden wir über Wissenschaft und Die Hard. Ja, und da jede Menge andere Termine gibt es auch noch, die dann alle die auf der Homepage schon auch verlinkt sind. Und als letzten vielleicht, damit man nicht immer nur Werbung für mich selbst mache, für uns mache. Wenn ihr, nee, aber das ist auch wirklich, weil es gibt ja durchaus auch mehr Leute, die gut das Ding über Wissenschaft erzählen.
Nein.
Doch, gibt's. Also da muss man schon realistisch sein.
Hast du da irgendwie eine Studie oder so, mit der du das belegen kannst?
Weiß ich nicht, muss ich mal gucken, aber vermutlich gibt's die irgendwo. Nee, aber die Kollegen von Methodisch Inkorrekt, die machen ja wirklich einen sehr schönen Podcast.
Na gut, die sind die auch nicht ganz schlecht, ja.
Ja, und die gehen, das wollte ich auch nochmal sagen, also die gehen jetzt auch im Herbst auf Tour und die sind auch überall dort, wo ich mit den Science Busters oder alleine nicht bin. Deswegen kann man da auch mal vorbeischauen. Also die fangen, glaube ich, in Stuttgart an, an den Stuttgart waren sie schon, die fangen in Potsdam an im September. Potsdam, Dresden, Kassel, Hamburg, Berlin, Köln, also die sind überall. Also guckt euch, ich verlinke die Termine vielleicht auch noch, weil es kann nie genug Leute geben, die über Wissenschaft erzählen und nie genug Leute, die sich anhören, wie andere über Wissenschaft erzählen. Also geht doch auch mal zu denen hin, wenn ihr in der Nähe seid. Die sind auch wirklich gut. Hast du schon mal eine Show gesehen von denen?
Ja, auf dem Kongress. Ne, so explodierende
Bälle. Da weiß ich aber nicht, ob das die. Ja, aber das ist ja, das wird ja nicht, das ist schon länger her, oder?
Ja.
Ja, also ich meine, das, was sie jetzt machen, ist ja wirklich, das ist ja wirklich eine Theatershow. Also wissen, die treten ja so in die gleichen Häusern auf, wo so, den Science-Busters hinkommen.
Die haben so richtig, Choreografie und so und,
ja,
und
nicht also nicht so. nicht ganz so dramaturgisch wie die Science-Busters sind, natürlich ist da schon ein Unterschied. Aber es ist schon wirklich eine geplante Show mit Experimenten und mit Ablauf und so weiter. Also ich habe mir letztes Jahr eine angesehen und ich kann es nur sehr empfehlen. Es ist extrem spaßig, es ist tolle Experimente, man lernt viel. Also geht auch da mal hin, wenn er nicht zu uns kommt. Idealerweise kommt er überall hin. Idealerweise kommt er zum Methodisch Inkorrekt auf die Bühne, kommt zu den Science Busters und kauft euch noch das Buch und nehmt das Buch zu einer Lesung von mir mit, wo ihr es unterschreiben könnt. Und hört auf den ganzen Zugfahrten dazwischen, weil ihr fahrt mit dem Zug und nicht mit dem Auto, unseren Podcast. Das ist das ideale Vorgehen.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Holger, vielen Dank.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.